Liebe Grüße wünscht Petrus der Gemeinde, an die er seinen ersten Brief schreibt. Liebe Grüße schreibt man am Ende von einem Brief. Und heute ist die letzte Predigt zum ersten Petrusbrief. Und heute wird sozusagen der Sack zugebunden. In dem Brief ging es viel darum, wie die Christen damals angesichts des Leides, das sie erlebten, in der Gesellschaft und im Miteinander, wie die da leben sollten. Und das Thema Leid beschäftigt die Menschen fast so lange, wie es Menschen gibt. Wie soll man mit ungerechtem Leid umgehen? Früher oder später wird jeder von uns durchgeschüttelt. Und da können solche Bibeltexte uns darauf vorbereiten, damit wir bereit sind, wenn Leid uns trifft. In den letzten Versen des Briefes richtet Petrus den Blick zum einen auf Gott und auf die Gemeinschaft der Christen. Ich möchte mit euch gemeinsam den Text lesen. Zuerst die Verse aus 1. Petrus 5, 10 bis 11. Klappt das, wenn wir die vorne anzeigen? Okay, ich lese sie vor. Ihr könnt sie dann vielleicht später nachlesen. Da heißt es: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Der Gott aller Gnade. So beginnt dieser Vers. Und das ist eine Wesenseigenschaft Gottes. Der Gott aller Gnade. Petrus lenkt den Blick der Christen hin zu dem Gott aller Gnade. Gerechtigkeit heißt, ich bekomme, was ich verdient habe. Barmherzigkeit bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Und Gnade heißt, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Und Jesus am Kreuz, in Jesus am Kreuz, da kommen Gerechtigkeit und Gnade zusammen und heben jeden Widerspruch auf. Unsere Ungerechtigkeit wurde nämlich Jesus angerechnet. Und Jesu Gerechtigkeit wurde uns angerechnet. Und erst durch diesen wunderbaren Tausch können wir vor Gott als gerecht dastehen. Gott ist gnädig zu uns. Und Gott begegnet uns nicht nach dem, was wir leisten, nicht nach dem, was wir versäumt haben, nicht danach, ob wir stark oder schwach sind, ob wir alles richtig gemacht haben oder nicht. Weil Gott begegnet uns nach dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Grundlage aller Gnade, die wir erleben. Wie sieht Gottes Gnade für uns aus? Hier heißt es, dass wir berufen sind für eine ewige Herrlichkeit. Gott beruft die, die Leid erleben, zu einer ewigen Herrlichkeit. Uns ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wir Menschen haben eine Ahnung davon, dass dieses Leben auf dieser Erde noch nicht alles ist. Dass da noch etwas kommt. Und das Wissen, dass es noch nicht so ist, wie es sein sollte. Und ich denke, dazu gehörte das Leid, das die Christen damals erlebt haben, und dazu gehört das Leid, das auch wir heutzutage noch erleben, in welcher Form auch immer. Ein Leben in ewiger Herrlichkeit ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. Und trotzdem erleben wir noch Leid. Und es ist Gnade, dass dieses ewige Leid, dass dieses Leid nicht unser ewiges Schicksal sein muss. Und dass diese Berufung auch dir gelten darf. Und es ist Gnade, dass wir in diesem Leid nicht allein sein müssen. Petrus diskutiert das Leid nicht weg, sondern er geht realistisch damit um. Er sagt, im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit ist dieses Leiden nur kurz. Der Preis ist es wert. Die ewige Herrlichkeit ist es wert, Leid in Kauf zu nehmen. Ganz ehrlich, kurz fühlt sich dieses Leid oft gar nicht an, wenn wir mittendrin stecken. Auf unserem Lebensweg werden wir nicht von Schwierigkeiten verschont und früher oder später ereilt uns ein Schicksal, ereilt uns Tod, Verlust, Trauer. Und die Frage ist, wie begegne ich dem? Wie gehe ich damit um? Wie ist meine Einstellung zu diesem Leid? Lasse ich das Leid mein Leben regieren? Lasse ich das mein Leben bestimmen? Petrus macht hier das Leid nicht klein oder unwichtig, aber er stellt es in einen größeren Horizont. Im Vergleich zur Ewigkeit ist selbst so ein langes Leben voller Leid nur kurz. Dann folgt hier so ein tröstliches Versprechen. Er selbst wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Gott möchte uns vollkommen machen. Wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich da noch etwas entfernt von. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In Malachi 3 wird Gott mit einem Silberschmied verglichen. Wie arbeitete ein Silberschmied früher? Er packte unreines, dreckiges Silber in einen großen Pott, machte darunter ein heißes Feuer und dann mit so einem Blasebalg wird dieses Feuer entfacht und es wird noch heißer und das Silber fängt an zu schmelzen. Der Dreck, der schwimmt nach oben. Mit so einem Werkzeug wird es dann abgeschöpft. War er fertig? Nein. Weiter, heißer. Es wird noch mehr Dreck an die Oberfläche gebracht und wieder abgeschöpft. Und er wieder abgeschöpft. Wann wusste der Silberschmied, dass er fertig war? Er wusste, dass er fertig ist, wenn er in diesen Pott mit flüssigem Silber reinschaute und sein Ebenbild sah. Kristallklar und rein. Dann war es sauber, das und vollkommen. Vielleicht hörst du dieses auch in deinem Leben. Es kann sein, dass Gott seine Hand am Blasebalg hat. Hat er böse Absichten? Nein. Er möchte, dass wir vollkommen werden. Er möchte uns kräftigen und stärken. Meine Schwager, die betreiben alle viel Sport und so um die Weihnachtszeit rum, da habe ich ein Gespräch belauscht, dass die viel Liegestützen machen können. Und der eine sagte, es bringt nichts mehr, dass wir Liegestützen machen. Die Muskeln wachsen nicht mehr. Also egal wie viele wir machen, hilft nichts. Und dann kamen sie auf die Idee, man muss die Liegestützen irgendwie schwerer machen. Ja, und welche Griffe haben die sich gegenseitig geschenkt, mit denen die Liegestützen schwerer zu machen sind, sodass die Muskeln wieder aufgebaut werden. Erst wenn mit immer schwererem Gewicht trainiert wird, werden die Muskeln stark. Die gleiche Übung immer wieder wiederholen, das bewirkt Ausdauer und Kraft. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die sich systematisch Leid und Schmerzen aussetzen. Vor allem so im Januar sieht man die in den Fitnessstudios. Ja, die nehmen Anstrengung, Schwitzen und Muskelkater in Kauf, damit sie fitter werden. Und dann im Verlauf des Jahres wird die Zahl der Fitnessstudio-Besucher immer geringer und im Dezember sieht man dann, wer durchgezogen hat und wer nicht. Die Muskeln, wenn die wachsen sollen, braucht es dieses Gegengewicht. Und die letzte Wiederholung ist immer die schwerste. Aber genau da setzt das Muskelwachstum ein. Ein anderes Bild von einem Baum. Wenn er wachsen will und nicht bei jedem Sturm umgeknickt werden soll, dann muss er tiefe Wurzeln schlagen, die tief ins Erdreich reichen. Oder je höher ein Hochhaus werden soll, desto tiefer und besser muss das Fundament sein. Es muss wirklich gegründet sein. Auffällig in diesen Versen ist, Gott selbst wird es tun. Nicht wir müssen uns mehr zusammenreißen, nicht wir müssen uns mehr anstrengen, stark sein, nicht wir müssen alles verstehen. Ich würde Gott gerne mal fragen, was das ganze Leid soll. Aber wisst ihr, wie dieses Gespräch ausgehen würde? Vielleicht würde Gott sagen, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Vielleicht würde er sagen, wenn ich alles, was ich weiß und ich als allwissender Gott weiß wirklich alles, wenn ich alle Informationen in dein Gehirn downloaden würde, was würde mit deinem Gehirn passieren? Ich würde nicht alles verstehen. Was Gott von uns erwartet, ist Vertrauen, dass er weiß, was er macht, was er zulässt und dass er mit uns ist. Gott selbst übernimmt das. Er macht vollkommen. Er heilt, was zerbrochen ist. Er stärkt da, wo wir müde sind und er erkräftigt, wo uns die Kraft fehlt. Er gründet und gibt festen Boden unter die Füße, wenn in unserem Leben alles wackelt. Gott hat nicht versprochen, dass alles leicht sein wird, aber er hat versprochen, dass er bei uns sein wird, dass nicht jeder Sturm sofort gestillt wird, aber dass er bei uns sein wird. Das hat er versprochen. Und ich finde, das ist ein tröstliches Bild, dass wir einen Gott haben, der nicht nur zuschaut, sondern der mit dabei ist. Ein Gott, der nicht nur verspricht und vertröstet, sondern der wirklich trägt und wirklich tröstet. Das hat Petrus erlebt in seinem Leben und deshalb kann er es den Christen wärmstens empfehlen. Petrus hat diese Situation erlebt, als er mit den anderen Jüngern im Boot saß. Da war ein großer Sturm, das Boot drohte zu kentern und mitten in diesem Sturm kommt Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Petrus, der eine große Klappe hat, der bittet Jesus und sagt, befiehl mir, dass ich zu dir über das Wasser komme. Und Jesus sagt, dann mach das, komm. Und Petrus erscheint hier tollkühn, aber er weiß, dass der sicherste Ort in diesem Sturm ist nicht das Boot, sondern das ist Jesus. Und während die anderen sich krampfhaft am Boot festhalten, wagt Petrus diesen Schritt auf das offene Wasser und siehe da, er kann auf dem Wasser laufen. Nicht, weil er so kräftig, so gegründet und stark und vollkommen ist. Er kann es, weil Jesus ihn gerufen hat, weil Jesus es möglich macht. Und Jesus rettet ihn auch da, wo er Zweifel hat und beginnt zu sinken. Petrus erkennt seine Begrenztheit und bekennt hier in Vers 11, ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Wenn unsere Kraft am Ende ist, dann fangen Gottes Möglichkeiten erst an. Da, wo wir ohnmächtig sind, da ist Gott mächtig. Und so zeigt sich Gottes Gnade in der Berufung zur ewigen Herrlichkeit, auch in der Begrenzung des kurzen Leides und darin, dass er selbst mit uns ist, mitten in unserem Leid. Petrus hat hier seinen Blick erst auf Gott gerichtet, dem wir uns anvertrauen dürfen. Und in der zweiten Hälfte, in den letzten Versen des Briefes, da heißt es, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch, die Miterwählte in Babylon, und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. In dieser Zeit müssen wir nicht alleine sein. Wir haben Brüder und Schwestern im Glauben. Wir haben die Gemeinde, wir haben ein Netzwerk aus Gemeinden, wir haben einen Bund aus Gemeinden. Wir haben Nachbargemeinden. Diese Gemeinde ist wie ein Netz. Ja, vielleicht unsere Ortsgemeinde, aber auch die große Universalgemeinde, die Gesamtgemeinde. Viele Fäden sind verknüpft. Hier und da sind Knotenpunkte. Und jeder Faden trägt zur Stabilität von diesem Netz bei. Jeder Faden hält und wird gehalten. Petrus konnte diesen Brief nicht allein schreiben. Hier heißt es, Silvanus hat ihn unterstützt. Er brauchte Hilfe beim Verfassen des Briefes oder vielleicht auch beim Zustellen des Briefes. Hier heißt es, dass er diese Zeilen aus der Ferne schreibt. Es sind Grüße aus der Gemeinde in Babylon. Das ist wahrscheinlich ein Deckname für die Gemeinde in Rom gewesen, wo Petrus auch in Gefangenschaft war. Petrus spricht Gnade und Frieden den Christen in der heutigen Türkei zu. Diese Gemeinden grüßen einander. Es war früher wohl so üblich, dass man sich einander grüßt. Und auch dieser Markus, der bei ihm ist, der grüßt auch. Und Petrus fordert zur gegenseitigen Liebe auf. Zum Bruderkuss, dem Kuss der Liebe. Ich bitte euch, achtet auf den Kontext und die Kultur, wo ihr gerade unterwegs seid. Es ist nicht überall üblich. Und ein Kuss ist nicht immer gleich ein Kuss und eine Umarmung nicht immer gleich eine Umarmung. Aber ich hoffe, ihr kriegt das hin. Was rüberkommen soll, ist die gegenseitige Verbundenheit und die Liebe in Christus. Christus ist derjenige, der uns zusammenhält. Er ist das Zentrum. Er ist der Kopf. Um ihn soll sich alles drehen. Ihm sei alle Macht. Und so möchte ich auch euch heute diesem Gott aller Gnade anbefehlen. Richtet eure Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Lasst euch berufen zu einem ewigen Leben. Richtet euren Blick auf Jesus. Er war tot und ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Ihm gehört alle Macht und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das soll unser gemeinsames Ziel sein. Amen.